Finde heraus, was dir als Gastgeber, Gastgeberin wirklich weiterhilft und meistere damit den Spagat zwischen Mitarbeiter, Gast und Wirtschaftlichkeit. Willkommen zum Küchenherde-Podcast. Dein Nummer 1 Business-Podcast zu den Themen Digitalisierung, künstliche Intelligenz und Robotics, Führen und Finden neuer Mitarbeiter und nachhaltiges Gastgeben. Jetzt kommt dein Host, der Digitalisierungsexperte und Impulsgeber Markus Wessel.
Ja, meine Lieben, hallo und herzlich willkommen im Küchenherde-Podcast. Ich freue mich, heute mal was ganz Besonderes mit euch machen zu können, denn ich bin, wie ihr seht, nicht in meinem gemütlichen Tonstudio mit einem frisch gebrühten Kaffee, sondern ich stehe hier bei knapp 8 Grad sind es, glaube ich, stehe ich hier draußen ungefähr eine Dreiviertelstunde östlich entfernt von Heilbronn. Ich bin nämlich in der Hohenlohe. Hier hinten ist der Hohenloher Wald. Und ja, heute gibt es was ganz Besonderes. Was passiert hier heute? Heute geht es ums Thema Wild und grundsätzlich auch ums Thema Jagen an sich. Und ich besuche heute mit meinem Sponsoring-Partner Transgourmet, besuche ich heute das Unternehmen Beck. Dazu gehört ein Landgasthaus, eine Metzgerei und viele von euch kennen wahrscheinlich Spanferkel Beck. Und das besuchen wir heute. Ich nehme euch heute den ganzen Tag über mit und wir sprechen gleich mit einem Hohenloher Jäger. Wir sprechen mit Herrn Beck und wir sprechen auch darüber, warum, wie und warum und ob das heutzutage in Zeiten, wo ja, Menschen sich zum Liebe, zum Tierwohl selbst hauptsächlich vegan, vegetarisch ernähren, ist das überhaupt noch vertretbar? Die Fragen werden wir heute beantworten. Und warum machen wir das Ganze hier heute? Ja, weil Transgourmet, die Eigenmarke Ursprung, ist 10 Jahre alt geworden. Happy Birthday! Und zum Jubiläum nehmen wir diese Podcast-Folge auf und wir wollen euch einfach diese Marke, den Ursprung selbst einfach ein wenig näher bringen und wir feiern das heute mit dieser Podcast-Folge. Ja, die große Frage lautet eigentlich, wo ist eigentlich der Ursprung? Und wie vereinbart man Ursprung mit den ganzen Fragen, die das heute mit sich bringt? Ja, Logistik, Verarbeitung, Klimafreundlichkeit und so weiter, da gehört ja ganz viel zu. Geht Ursprung da überhaupt noch? Ja, mein Ziel heute ist es, dass ich euch etwa eine Stunde lang mitnehme hier in die Hohenlohe. Ist so traumhaft hier. Und dass wir auch Fragen klären. Fragen, die wichtig sind und die mal Fragen, die am Ende des Tages am besten beurteilen können und beantworten können, ob Ursprung auch beim Gast ankommt. Also, ich freue mich auf die Folge und ich freue mich, euch mitzunehmen. Und jetzt viel Spaß. Ja, meine Lieben, ich befinde mich immer noch in der Hohenlohe, ungefähr eine Dreiviertelstunde östlich, kann man sagen, von Heilbronn entfernt. Ich befinde mich jetzt gerade mit Matthias zusammen hier in der Metzgerei. Ich habe nämlich eine Frage vorbereitet und wir sind ja hier im Rahmen von Transgourmet Ursprung unterwegs und begleiten diese Ursprungsreise den ganzen Tag über. Und ich finde es bei Wild ist es ein ganz interessantes Thema. Wie schafft man es, den Bedarf, der da ist, sicherzustellen? Weil man ist ja völlig abhängig von dem, was da draußen passiert, oder?
Genau, also 100% sicherstellen kann man es in dem Fall nicht, weil im Gegensatz zu einer Zucht, wo man weiß, wann habe ich den größten Bedarf, dementsprechend setze ich die Zucht an und die Mast. So hat man es auf einem normalen Schweinemarkt. Ist natürlich beim Wild nicht so möglich. Das ist abhängig von dem, was an Nahrung im Wald auch zur Verfügung steht. Klar. Dementsprechend kommen beim Wild auch mehr oder weniger oder ist die Reproduktionsrate höher oder niedriger. Mhm. Und dann kommt natürlich das Jagdglück dazu. Wenn ich draußen sitze, kommt auch was ich erlegen kann. Mhm. Auch das ist nicht immer sicher zu gewährleisten. Natürlich hat man durch das, dass wir sehr breit aufgestellt sind, von der Region, von der gesamten Hohenlohe, wo wir Wild beziehen, haben wir eine gewisse Sicherheit. Aber 100% Sicherheit kann man hier nicht gewährleisten.
Ja, und ich finde das eigentlich eine tolle Sache. Nee, ich finde das nicht eigentlich, sondern ich finde das eine tolle Sache, weil wir als Gäste, Endverbraucher, Konsumenten, wie auch immer, sollten, finde ich, mal wieder lernen, dass es etwas mal nicht gibt, dass man mal Verzicht übt und nicht 10 verschiedene Cornflakes-Packungen im Regal hat und einfach so im Überfluss lebt. Ich glaube, das tut uns eigentlich ganz gut, wenn wir mal lernen, dass es irgendwas nicht gibt. Und Ich habe dich gerade nicht richtig anmoderiert, weil du bist in der Produktentwicklung tätig, aber du bist auch Jäger.
Ich bin auch Jäger, ja.
Und das ist ja heute dann auch unser Thema und ich habe viel über das Thema vorher nachgedacht, als ich mich für diesen Tag, für diese Folge vorbereitet habe. Und kannst du mir mal einmal erklären, aus deiner Sicht, warum Jagen, die Jagd, wichtig ist?
Naja, also es ist meiner Ansicht nach ist eine weitere Nutzung der Natur. Wir haben auf der einen Seite haben wir den Forst, der sich ums Holz kümmert. Wir haben auf der anderen Seite die Landwirte, die die Felder bestellen. Und in beiden Bereichen haben wir eben auch Wildvorkommen. Und die Jagd macht dieses Wild für die menschliche Ernährung nutzbar. Im Ursprung eine unserer ersten Ernährungsmöglichkeiten überhaupt. Ja. Gejagt wird seitdem es Menschen gibt oder seitdem es den entwickelten Menschen gibt, sage ich mal. Deckt damit einen wichtigen Bereich der Proteinversorgung für den Menschen. Und es wird oft von Jägerseite argumentiert, dass man die nicht mehr existenten Prädatoren, also Wolf, Bär etc. ersetzen würde. Aber dem ist meiner Ansicht nach bei weitem nicht so. Denn was wir wollen als Jäger, neben dem, dass wir die Morgenstunden in fröstelnder Kälte auf dem Hochsitz erleben wollen, möchten wir ein wertvolles Lebensmittel gewinnen. Und das ist unser Hauptziel. Auch wenn man sehr oft einfach nur auf dem Hochsitz sitzt oder auf dem Pirschgang ist
passiert.
Und nichts vor die Büchse kriegt oder noch nicht mal was in einen Blick kriegt.
Ja, also es ist so, sozusagen, dass man das Gleichgewicht hält, dass man diese ganze Diversität, die wir im Wald haben, also zwischen Flora und Fauna, dass man da irgendwo noch so ein bisschen Gleichgewicht ist.
Das zum einen, ja. Wobei man sagen muss, es war in vergangenen Tagen auch bei weitem nicht so, dass Wolf und Bär den Großteil, sag mal, von Gleichgewicht hergestellt haben, sondern es waren zahlreiche Krankheiten, es war auch Hunger, es waren, wenn kältere Winter waren, ist Wild auch erfroren. Das haben wir heute alles nicht mehr. Mhm. Und wenn wir das Wild sich frei vermehren lassen würden, dann hätten wir bei weitem nicht die Wälder, die wir haben. Mhm. Weil die Naturverjüngung, was gerade im Waldumbau aktuell ein großes Thema ist, verträgt eben keinen hohen Wildbestand. Weil Rehwild oder auch das Rotwild, also die Hirsche, verbeißen gern die Knospen und die jungen Triebe der Bäume. Mhm. Und der Wald kann sich dann nicht von alleine verjüngen. Deshalb ist auch da wichtig, dass der Bestand vom Rehwild und auch vom Rotwild in einem gewissen Bereich gehalten wird. Mhm. Konfliktpotenzial ist natürlich immer, wenn ein Mountainbiker quer durch, ich sag mal, durchs Mittagessen des Wildes fährt, mhm. Dann hat der Mountainbiker, der kein Wild dort sieht, da kein Gespür dafür. Dem Jäger, dem gerade ein Bock abgesprungen ist, den er gern erlegt hätte, der ist natürlich sauer. So ist wichtig, dass alle Natursnutzer sich irgendwo abstimmen und man gegenseitig Verständnis aufbringt. Was nicht immer einfach.
Super, ich danke dir für das kurze Interview. So, ich habe meinen nächsten Interviewgast verhaftet. Und zwar steht vor mir ein Teilnehmer, eine Teilnehmerin vom Transgourmet Ursprung, von der Ursprungsreise. Und vor mir steht Cornelia alias die wilde Sophie. Und ich habe, Cornelia, wir kennen uns jetzt knapp 18 Stunden kennengelernt als Multifunktionswerkzeug, weil du bist Künstlerin, du bist Bildhauerin, du bietest Fine Dining an und du bist auch noch Jägerin. Und das finde ich unheimlich spannend in der Kombination und deswegen musste ich jetzt einfach mit dir sprechen. Schön, dass du da bist.
Ich freue mich.
Okay, fange ich mal direkt mal mit einer Frage an. Wir haben uns gerade ein bisschen unterhalten, wir haben uns gestern ausgetauscht. Warum sollte man Waschbären jagen?
Waschbären sind eine invasive Raubwildart und unser heimisches Wild ist einfach nicht darauf angepasst, irgendwie, dass es sozusagen mit so einem Neozoon also einem eingewanderten Tier sozusagen klarkommt. Waschbären können überall dran klettern oder kommen die Bäume hoch, können die sozusagen die Nester komplett ausräumen. Mhm. Und vermehren sich natürlich, wenn es keine intensive Raubwildbejagung gibt, irgendwie vermehren die sich ins Unendliche. Und sozusagen die Raubwildbejagung beim, also nicht nur beim Waschbär, sondern auch Fuchs, je nachdem, das muss man immer je nach Revier oder je nach Biotop sehen irgendwie, was, wo man da eingreifen muss und wo man regulieren muss. Aber Waschbären sind auf jeden Fall halt keine heimische Wildtierart. Die sind entweder aus Wildgehegen ausgebüxt oder teilweise gibt es die mehr irgendwie, sie wurden ausgesetzt, damit die Jäger irgendwie mehr Wild zum Jagen haben. Ja, also es schützt sozusagen irgendwie unsere heimischen Tierarten, damit die sozusagen irgendwie noch eine Überlebenschance haben.
Okay, habe ich verstanden. Und ich weiß nicht, ob man es im Podcast gerade mitgekriegt hat, ob ihr das später hört, aber passend zum Thema hat hier gerade ein paar Kilometer weiter Wurt dann auch geschossen, wenn ich das richtig interpretiert habe. Hast du es gehört?
Nein, das wird kein Schuss. Also tagsüber wird eigentlich irgendwie selten gejagt. Irgendwie, das ist eher in den Morgenstunden, Abendstunden oder beziehungsweise bei einer Drückjagd. Das okay. Kann auch irgendwas anderes sein.
Kein Problem, wir schneiden das raus. Wenn der Nicht-Profi da irgendwie was vermutet, dann na gut. Und ich jetzt aus meinem Wissen heraus, also ihr müsst wissen, ich bin absoluter Laie, was Jagen hat. Habt ihr gerade wahrscheinlich gemerkt durch meine Interpretation, aber ich bin absoluter Laie. Warum dann Rehe und Wildschweine?
Einfach um die Population sozusagen auf einem Level zu halten, dass sozusagen das Biotop das für das erträglich ist, irgendwie sozusagen, dass wir keine Überpopulation haben an Wild. Bei den Wildschweinen ist es zum Beispiel so, dass die inzwischen durch, wir haben keine kalten Winter, wir haben irgendwie auch gut Wolf irgendwie, also die haben keine natürlichen Feinde. Das heißt, durch den ganzen Maisanbau haben die dauerhaft Nahrung und können sich über das ganze Jahr hin eigentlich fortpflanzen. Das heißt, wir haben eine Populationszuwachs, irgendwie, der zu viel ist. Mhm. Und deshalb muss es sozusagen bejagt werden, unter anderem um Wildschaden zu verhüten. Und beim Rehwild ist es genauso, da ist eher sozusagen der Förster irgendwie derjenige, der sagt, wir brauchen irgendwie eine intensive Bejagung im Wald, weil die natürlich die ganzen frischen jungen Triebe abknabbern und wir brauchen einen klimastabilen Wald, also einen Mischwald. Mhm. Und der kann nicht wachsen, wenn viel Rehwild da ist. Unter anderem, also das sind zum einen Gründe, die sind natürlich auch ein bisschen von wirtschaftlichem Interesse. Und dann für das Rehwild oder für die Population selbst ist es so, wenn zu viele auf einem Haufen sind, nehmen die sich Essung weg gegenseitig, also Nahrung. Die haben Kämpfe in den Einständen sozusagen, also die verteidigen sich irgendwie, dann rennen sie oft auf die Straße raus, irgendwie gerade irgendwie auch zur Blattzeit, also wenn die sozusagen sich fortpflanzen. Und da ist halt immer so eine Sache irgendwie, wir haben halt auch viel eingezäunte Flächen, gerade so im Obstbau auch. Das heißt, es ist oft eine Konzentration irgendwie dann von Verbiss, sage ich mal, auf einer Fläche, weil sie sich nicht gut verteilen können. Wenn die Zäune weg sind, irgendwie verteilt
Verbiss,
sich das.
Verbiss, wo die sich gegenseitig dann angehen.
Nee, Verbiss heißt irgendwie, die knabbern die jungen Triebe an. Das heißt irgendwie, die Pflanze kann nicht richtig wachsen oder geht sogar teilweise ein. Okay. Dann gibt es zum Beispiel beim Rotwild irgendwie noch eine Besonderheit, irgendwie, die im Winter irgendwie, da gibt es Schälschäden irgendwie, die reißen im Prinzip die Rinde ab. Irgendwie. Das ist auch, mag der Förster auch überhaupt nicht. Der will natürlich einen gesunden Waldbestand haben zum einen. Und das ist natürlich halt einfach auch eine Holzindustrie, muss man einfach sehen, so wie es ist.
Ja. Zwei Sachen dazu. Ich finde es super spannend. Ich habe schon mal eine Tour durch den Wald mitgemacht mit dem Dieter Wohlleben heißt der. Da habe ich halt sehr viel über Wälder gelernt und auch das, was du gerade gesagt hattest, dass das eigentlich nicht reicht, einfach nur Bäume zu pflanzen und Bäume hinzustellen, sondern dass diese Diversität wichtig ist in einem Wald, Flora, Fauna, damit all dieser ganze Wald funktionieren kann. Das finde ich auf der einen Seite spannend, dass nicht nur Bäume pflanzen reicht. Und eine Story, die ich da noch hinzufügen möchte, die habe ich auch jetzt heute gehört, dass man einfach mal einem Wald, in einem Projekt, hat man den Wald einfach sich selbst überlassen. Mhm. Und dort ist später eine Überpopulation an Tieren stattgefunden, Rehwild war das, meine ich, und die sind sich dann später, wie du gerade gesagt hast, sind sich angegangen, die sind gestorben, sind da wirklich elendig verendet, es gab Krankheiten, dieser ganze Wald war im Endeffekt krank, weil er nicht reguliert wurde.
Also ich meine, man muss halt einfach ich bin immer so gegen eine so eine Romantisierung von der Natur. Natürlich reguliert sich die Natur von selbst. Weil der Natur ist es ehrlich gesagt irgendwie ziemlich egal, irgendwie, ob eine Tierart irgendwie weiterhin existiert. Die macht einfach weiter. Also die Natur kennt nur Lösungen, die kennt keine Probleme. Aber das hat halt für uns, irgendwie, die wir hier leben, in einer Kulturlandschaft, wir leben nicht irgendwie in einem Nationalpark, wo sich wirklich die Natur dann letzten Endes selber reguliert. Irgendwie. Das ist hier nicht so. Wir leben in einer Kulturlandschaft, das muss man sich bewusst machen. Das heißt, Jagd muss regulieren, muss den Wildbestand regulieren. Das reguliert sich selbst, es reguliert sich das eben nicht von selbst. Dazu haben wir Menschen zu sehr schon in die Natur eingegriffen.
Okay. Ich danke dir sehr für das Interview und jetzt gehen wir zum Mittagessen.
Ja, super.
Dankeschön. So, meine Lieben, der Nächste im Bunde am Mikrofon und Frank an meiner Seite. Wir gehen jetzt ein bisschen spazieren Richtung Metzgerei. Gleich wird gewurstet. Nennt man das so? Wursten ja, ne?
Ja, genau, Wursten. Okay.
Ja, Frank, schön, dass du da bist. Erzähl mal kurz, wer bist du, was machst du und wo kommst du her?
Ja, also ich bin Frank Müller, ich komme aus dem Umland von Berlin, bin zurzeit Küchenchef in einer Gemeinschaftsverpflegung von der Evangelischen Freien Kirchen in dem Bildungszentrum. Bin dort dahin gewechselt wegen der Familie, damit ein bisschen mehr Zeit ist und versuche halt diesen Staub so ein bisschen wegzufegen, diese eingestaubte Gemeinschaftsverpflegung, ist alles gleich und habe halt die Bankettmappe umgearbeitet und versuche halt dann wieder neue Kundschaft reinzukriegen und auch eben weg von, ja, alles fertig produziert in Tüten, sondern wirklich frisch verarbeiten und kochen, ja.
Du hast die Transgourmet-Ursprungsreise gebucht.
Genau.
Warum?
Ich will mich immer weiterbilden und dieses Jahr hat es nicht ganz so geklappt und dann habe ich das gesehen und dachte, das wäre genau das Richtige, weil ich immer up-to-date sein will und weil ich nie weiß, wo treibt es mich irgendwann hin und dann nicht auf der Strecke bleiben will.
Und nutzt du die Transgourmet Ursprungsprodukte, nutzt du die jetzt schon in deinem Betrieb?
Für den Bankettbereich, genau.
Und wie schaffst du das? Weil da habe ich gerade schon mit dem Herrn Wolz drüber gesprochen. Wie machst du das, wenn dann mal Waren nicht verfügbar sind? Weil gerade hier beim Thema Wild haben wir es ja, es ist nicht immer alles so verfügbar, wie wir es vielleicht brauchen. Wie gehst du mit sowas um?
Na, also es ist bei uns durch den Forecast versuche ich relativ frühzeitig Sachen zu bestellen. Gerade jetzt Wild, die kommen ja ETK dann meistens und friere die dann selber weg. Dann wird es halt ein, zwei Monate vorher bestellt. Ansonsten, wenn es dann kurzfristig zustande kommt, dass ich eine Info kriege, Ware ist nicht lieferbar, dann versuche ich es natürlich über andere Lieferanten. Ja. Dann geht es dann halt leider nicht mehr über Ursprung, aber ich versuche es so weit es geht, wie es geht.
Und eine Sache, die ich besonders spannend finde und ich freue mich auf die Antwort, Ursprung, da steckt ja ein Gedanke hinter, dass man wirklich das vom Erzeuger, vom Produzenten auf den Teller für den Gast bekommt und das so ursprünglich wie möglich. Wie schaffst du es dann in der Praxis, in der Operativen, das dann auch an deinen Gast näher zu bringen, dass dein Gast dann auch diesen Ursprung spürt?
Na, also ich kommuniziere es im Vorfeld, wenn wir mit den Gästen sprechen und wir die Buffetbesprechung haben, den klar zu machen, na, was ist der Sinn hinter meinem Buffet oder meinem Menü, was verstehe ich dahinter und wie kommen die Preise zustande. Das kommunizieren wir dann auch direkt beim Bankett dann selber, wenn die Gäste da sind.
Und über die digitalen Kanäle, Social Media und Co. vermutlich auch?
In dem jetzigen Betrieb nicht. Da sind wir in der Hinsicht weniger aufgestellt. Bei meinem letzten Unternehmen da auf jeden Fall.
Und wenn ihr dann diese Geschichte, hier geht es ja wirklich um Gefühl, um Geschichte, Stories, hier neben uns kräht der Hahn. Also wenn ihr das an eure Gäste transportiert, was sagen die dann letztendlich? Was sind so die O-Töne?
Na, es ist ganz unterschiedlich. Ne? Man hat halt die ein, zwei Kandidaten, die legen weniger Wert drauf. Ja? Und dann gibt es aber wirklich, die nur deswegen kommen. Ja? Und die sich dann freuen, dass die Produkte aus der Heimat kommen oder aus Deutschland, die dann auch wirklich verstehen, was dahinter steckt.
Ja. Hast du denn auch schon festgestellt oder wahrgenommen, dass da eine engere Verbindung unter euch, also zwischen Gast und Gastgeber, dass da eine engere Verbindung entsteht durch so etwas?
Auf jeden Fall. Gerade, wie gesagt, bei diesen Ursprungprodukten versuchen wir ja mehr mit den Gästen in Kontakt zu kommen und denen zu zeigen, wo kommen die Produkte her. Und das bindet, also ich will jetzt nicht sagen, es bindet, aber es macht halt dann doch schon eine andere Atmosphäre und man kommt dann halt näher mit den Gästen zusammen.
Okay. Eine letzte Frage noch. Wir sind jetzt heute schon ein bisschen unterwegs gewesen. Wir waren gerade zu Mittag und heute Morgen haben wir die Metzgerei besucht. Was war für dich jetzt heute schon so ein Aha- oder Wow-Erlebnis oder was hat dir besonders gut gefallen?
Na, generell das Zerwürgen des Tieres mal wieder live zu sehen, den Ursprung zu spüren, ja, das war halt wirklich schon ein Erlebnis, ja.
Gut, dann vielen lieben Dank, herzlichen Dank fürs Interview.
Sehr gern.
Wir sind jetzt gerade in der Metzgerei und haben Wildbratwurst zubereitet, die wir auch heute Abend essen werden. Das heißt, wir haben gerade, ich würde mal schätzen, knapp 30, 40 Kilo Fleisch durch einen Kutter gejagt und jetzt wursten wir die, kommen die Würstchen in einen Darm und nachher kommen die Würstchen hoffentlich in die Pfanne. Hallo und herzlich willkommen im Küchenherde Podcast. Ja, wir befinden uns gerade in der Metzgerei, machen Wurst. So, mein Intro gerade ist absolut misslungen, weil der Kutter war an und es war einfach höllisch laut. Und jetzt gerade haben wir in der Metzgerei, in der Wurstküche, wenn man das so sagen kann, haben wir knapp 500 Würstchen, ein bisschen mehr als 500 Wildwürstchen innerhalb von 10 Minuten, 15 Minuten haben wir die produziert. Also echt krass, was für eine Geschwindigkeit. Und jetzt habe ich meinen nächsten Interviewgast vor mir, neben mir stehen. Sebastian, ich freue mich, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Und ja, bevor wir starten, erzähl doch mal ganz kurz, wo kommst du her, was machst du, wer bist du?
Mein Name ist Sebastian Bellinger. Wir kommen aus Ostholstein. Wir haben einen Landgasthof im Herzen der ostholsteinischen Schweiz. Wir achten bei uns speziell auf nachhaltige und regionale Küche. Das bedeutet, dass wir wirklich mit unseren ansässigen Metzgereien, mit unseren Landwirten unsere Produkte beziehen und da dann auch eine klare Transparenz für den Kunden selber aufbauen können, wo unsere Produkte herkommen.
Also da steckt eine ganze Philosophie hinter, Werte hinter, die ihr ja, lebt und dann zu euren Gästen nach außen tragt.
Ja, definitiv. Also wir haben selber unsere Wurzeln in einem landwirtschaftlichen Betrieb. Bedeutet, dass mein Schwiegervater selber aus der Landwirtschaft kommt. Er ist noch gelernter Landwirt und dadurch sind wir da sehr, sehr natürlich gepolt, was natürlich der Nachhaltigkeit der Produkte angeht.
Ja, also ist das so aus der Historie heraus entstanden. Ich kenne viele, die heute sagen, okay, Thema Nachhaltigkeit, wenn wir das jetzt mal als Oberbegriff nehmen, habe ich nie so auf dem Schirm gehabt, aber mega wichtig. Ich habe jetzt Kinder gekriegt, habe ein anderes Bewusstsein dafür, wie auch immer. Ich fange jetzt gerade erst damit an. Hältst du es schwieriger, das von vornherein aus der Historie so mitbekommen zu haben, dass man einfach so lebt oder dass man sich dann irgendwann so umstellt, den Hebel umlegt und sagt, okay, jetzt mache ich das so?
Grundsätzlich, glaube ich, geht es darum, wie wichtig ist mir die Nahrungsaufnahme. Viele werden der Eltern, das wird das erste Mal richtig Thema, dass die sagen, okay, wir müssen uns mal ein bisschen mehr mit unserer Ernährung bzw. mit der Nahrungsmittel selber beschäftigen, wo sie vielleicht herkommen, wie weit sie verarbeitet sind. Gerade Kinder dürfen halt nicht immer unbedingt das essen, was wir immer zuerst essen. Und dann ist das Nachdenken oder das Umdenken generell schon in der Situation selber gegeben. Wichtig ist, glaube ich, einfach früh anzufangen zu überlegen, was tut mein Körper wirklich gut, welche Produkte sind wirklich nachhaltig, aber man kann sie viele zu Hause aber auch nicht zubereiten. Das darf man nicht vergessen und da kommen wir natürlich als Gastronomen sehr stark ins Spiel, um einfach die Produkte, so wie sie wirklich da sind, dann auch zu verwerten und dann den Gast zur Verfügung zu stellen.
Eine spannende Frage. Merkt ihr das, wenn sich Menschen bei euch bewerben, bei euch arbeiten wollen, dass die explizit sich euch aussuchen, weil ihr diese Werte vertretet, weil ihr einfach diesen Weg geht?
Sowohl als auch. Also wir haben sehr, sehr viele Mitarbeiter, die auch schon langjährig bei uns sind, die einfach stolz darauf sind, das Produkt so verkaufen zu können, ohne groß Convenience oder Ähnliches zurückgreifen zu müssen, sondern wirklich das Produkt an sich selber zu verarbeiten. Oder halt Personal, was sich normal bewerbt, aber die Produkte an sich lieben lernt. Und weil die Auseinandersetzung, die kommt erst, wenn man wirklich mit den Produkten arbeitet. Und wir haben bei uns im Haus, malen wir auch unser Mehl selber für unser Kaffeekuchengeschäft. Und da ist es natürlich wichtig, auch zu verstehen, was man zum Beispiel als Servicekraft dann dem Gast verkauft.
Also der Flow kommt dann nachträglich bei den Leuten.
Ja, definitiv.
Eine letzte Frage noch an dich. Unsere Gäste sind ja dann wichtig, wenn wir dieses ganze Thema nicht nur bespielen, ich glaube, bespielen ist das falsche Wort, aber wenn wir dieses ganze Thema leben, dann geht es ja auch darum, dass wir das zu unserem Gast nach außen tragen. Der Gast ist ja am Ende des Tages auch Konsument, der geht einkaufen, der macht was zu Hause und der soll das ja irgendwie auch mitnehmen und leben, damit sich grundsätzlich im Großen und Ganzen was ändert. Wie schafft ihr es, die Gäste zu erreichen, damit die das Thema mitnehmen?
Wir probieren das einfach zu transportieren, indem wir die Geschichte zu unseren Produkten selber erzählen. Jeder Produzent ist bei uns namentlich erwähnt. Also wenn wir jetzt heute in der heutigen Thematik bei dem Thema Wild sind, unser Metzger ist mit hinterlegt. Also jeder Gast, der sich dafür interessiert, kann sich gerne bei uns informieren, wo unser Fleisch herbekommt. Und er kann selber als Endkonsument auch entsprechend bei unserem Metzger oder ähnliches dann die Produkte erwerben.
Also informiert ihr auch proaktiv, dass ihr sagt, Social Media, okay, da posten wir das, da stellen wir jetzt mal unseren Metzger vor oder auf unserer Webseite, da sind die ganzen Partner aufgelistet, so dass das vorher schon an die Gäste herangetragen wird?
Teilweise ja, ich glaube, für mich persönlich ist es noch zu wenig. Also es muss vor allen Dingen für die Sparte und damit das wieder ins Bewusstsein der Menschen kommt, noch mehr passieren. Nicht nur wir selber als Gastronomen oder Hoteliers, sondern halt auch von den Produzenten muss da mehr Symbiose entstehen, damit wir das dem Endkunden einfach zur Verfügung stellen können und halt auch die Plattform dafür bieten können, um da das dann vernünftig anzuwerben.
Sebastian, herzlichen Dank für das Interview.
Ich danke auch. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
So, wir sind jetzt schon ein Weilchen unterwegs. Wir sind jetzt bei unserem nächsten Zwischenstep. Wir sind jetzt am SSC Kupfer Schützenhäuschen und jetzt kommt gleich der Herr Beck und bringt uns noch ein bisschen was zum Thema Jagen, Schießen bei. Ich bin gespannt, nehme euch da gleich auch nochmal mit. Aber bevor es jetzt gleich weitergeht, wir haben jetzt noch ein kleines bisschen Pause. Deswegen habe ich mir zwei Interviewpartnerinnen geschnappt. Einmal die Silvia und die Marilou. War richtig, ne? Mhm. Erzählt doch mal ganz kurz, wer seid ihr, wo kommt ihr her und was macht ihr?
Ja, hallo, ich bin die Marilou und ich komme aus Leipzig. Und dort hat meine Familie ein italienisches Restaurant und Hotel. Und ja, das ist meine Mama, die Silvia.
Ich bin die Silvia, hallo, genau. Und ich habe jetzt 30 Jahre. Wir haben das erste italienische Restaurant seinerzeit in Leipzig aufgemacht. Jetzt sind wir seit 30 Jahren zugange. Ich hoffe, dass meine Tochter die next Generation ist. Und wir sind hier eingeladen von Transgourmet, sag ich mal, und gefällt uns sehr gut. Wir haben gerade letzte Woche erst vom Jäger ein Wildschwein bekommen und jetzt können wir uns das heute mal ein bisschen alles vertiefen, wie das hier so in Hohenlohe alles abläuft. Sehr interessant.
Okay, das heißt, Thema Wild ist für euch auf jeden Fall auch ein Thema. Wie oder was bietet ihr für Wildgerichte an bei euch?
Also wir haben natürlich die ganz klassischen italienischen Gerichte, aber man unterschätzt das. In den Abruzzen oder auch in Südtirol gibt es sehr viele Wildgerichte, sage ich mal. Und wir nutzen das für unsere Tageskarte. Mhm. Also wir bilden wir haben als Beispiel Wildschwein, wir verarbeiten Reh, also das ist saisonal bedingt, also im November. Im November machen wir eigentlich meistens Wild, Oktober, November.
Und der Vorteil ist einfach natürlich, dass man dadurch gleich sehr gute Lernunterweisungen machen kann. Wir haben zwei Azubis in der Küche zum Beispiel. Dann haben wir einen Küchenchef, der das sehr, sehr gut verarbeiten kann. Und dann ja, ist das quasi direkt eine Win-Win-Situation.
Definitiv, weil ich erinnere mich noch an meine Kochausbildung. Die ist jetzt knapp 23, 24 Jahre her. Und ich habe den Bezug am ehesten zum Fleisch bekommen, als die mir das Reh ins Kühlhaus gelegt haben. Die Story, die wir gerade erzählt haben. Natürlich erstmal Riesenschock und mit Kühlhaus, Getränkekühlhaus macht man heute auch nicht mehr, haben wir gelernt. Aber so habe ich einen Bezug zum Tier gekriegt, nachdem ich das dann auseinandergenommen habe, gehäutet und was man nicht alles so macht. Und ich finde, so kriegt man ganz wesentlich schneller eine Verbindung, als wenn man nur das fertige Stück Fleisch kauft.
Absolut, das sehe ich genauso. Und ich finde auch zum Beispiel, was wir heute gerade gesehen haben bis jetzt, fand ich unglaublich interessant. Und ich finde, das sollten natürlich viel, viel mehr Leute eigentlich auch sehen, wie das überhaupt funktioniert. Wie nimmt man so ein Reh auseinander? Was gibt es da für Teile und so weiter? Weil natürlich dann sieht man erstmal, aha, da ist gar nicht so viel Fleisch übrig, wie man vielleicht denkt. Mhm. Und demzufolge natürlich ist dann auch der Preis ein bisschen höher vielleicht als für ein anderes Stück Fleisch einfach.
Ja, dass man eine Wertschätzung kriegt einmal für den Preis, dass man seine Preissensibilität so ein bisschen verändert auf der einen Seite, aber auch das Thema Verschwendung, wenn ich jetzt irgendwas, dass ich besser mit den Rohmaterialien umgehe und nicht mal eben irgendwas wegschmeiße, sondern ich sehe, wie wenig das eigentlich war, was da auf dem Tisch lag vorhin.
Genau, richtig, das fand ich auch.
Okay, wenn ihr jetzt Wild anbietet,
und eure Gäste. Wie transportiert ihr das Thema Wild, Nachhaltigkeit an eure Gäste, dass eure Gäste genau dieses Feeling kriegen, wie zum Beispiel eure Auszubildenden in der Küche?
Wir haben letzte Woche vom Jäger frisch ein Wildschwein bekommen. Also da wird alles komplett verarbeitet. Die Knochen für den Jü, wir haben Gulasch gemacht, die Gäste haben ein Wildsüppchen, wir haben den Rücken verkauft, die Keulen. Also die Gäste sehen, da ist alles verarbeitet von dem ganzen Wildschwein.
Aber ich spreche da mit den Gästen.
Ja, natürlich, natürlich. Steht auch in der Karte drin.
Und hier ein Tipp für euch, das werde ich auch in den Shownotes verlinken, wenn ich darf. Und zwar der Social-Media-Kanal von eurem Betrieb, von eurem italienischen Restaurant, weil ich habe da gestern einfach mal reingeguckt und habe heute Morgen schon gesagt, dass das ein super authentischer, sympathischer Kanal ist und da können viele, viele, viele von uns sich eine Scheibe dran abschneiden,
Dankeschön.
Einfach mal authentischen Content zu machen und das auf natürliche Art und Weise und mir hat das sehr gut gefallen, also ich verlinke das und dann könnt ihr dort auf jeden Fall mal reingucken.
Vielen, vielen Dank.
Eine letzte Frage, dann gehen wir auch rein. Tagesfazit bisher von euch. Was nehmt ihr mit oder was hat euch bisher am besten gefallen?
Also was ich sehr, sehr spannend fand, ist zum Beispiel, wir haben ja auch gesehen, wie man die Wildbratwurst macht. Bin ich unglaublich gespannt drauf, die zu probieren später.
Oh, ich glaube, die kriegen wir gar nicht.
Doch,
die kriegen
ja,
wir.
Die bringt
ihr mit, ja klar.
Doch. Die kommt gerade. Ja. Und was ich halt sehr, sehr spannend finde, dass es waren, weiß ich nicht, 6 Zutaten, die man abzählen konnte an einer Hand, die drinne waren. Also wirklich ein sehr, ich sag mal, transparentes Produkt auch. Mhm. Dass er auch die Zutaten einfach gesagt hat, fand ich sehr, sehr spannend. Und sowas, glaube ich, ist dann auch sehr, sehr wichtig für einfach ein hochwertiges Produkt, dass man da ganz klar nicht irgendwie sich verstecken muss, weil man vielleicht noch das und das mit reinmacht. Mhm. Ansonsten natürlich ganz klar schon sehr, sehr spannend. Und ich glaube auch, es ist eine sehr anstrengende Arbeit natürlich. Sehr, sehr interessant auf jeden Fall.
Und was mir sehr gut gefallen hat, ist, was die hier alles noch mit der Hand machen. Also es wäre eigentlich schade, wenn das alles ausstirbt. Mhm. Also dass die Metzgerei und da wird gebrannt von den Obstwiesen. Also das war ja genial. Das habe ich noch nie gesehen, muss ich sagen. Mhm. Sehr interessant.
Und da hake ich noch mal ganz kurz ein, weil wir hatten gestern Abend, als wir zusammen saßen, aufs Thema Digitalisierung, Robotics, künstliche Intelligenz und so weiter. Ich will da jetzt nicht zu tief reingehen, aber wenn sich das alles etabliert, kann es für uns natürlich ein gutes Werkzeug werden. Allerdings, wenn wir das zu intensiv nutzen und sowas dann vergessen später oder sowas nicht mehr gemacht werden, wie stellen wir dann noch einen Bezug zum Lebensmittel und auf die Art und Weise, wie es hergestellt? Wie soll das bitte gehen, dass wir dann jungen Menschen, die dazukommen, so etwas näher bringen? Deswegen, trotz aller Hilfe, die wir da von digitaler Seite bekommen können, dürfen wir den Bezug niemals verlieren und sowas darf eigentlich niemals aussterben. Ja, ich danke euch beiden.
Vielen Dank.
Gerne. Gerne.
Also, gerade saßen wir noch davor, jetzt sitzen wir drin im Schützenhaus SST Kupfer und wir haben uns gerade einen schönen Vortrag angehört über das Jagen an sich und sind ein bisschen ins Detail gegangen. Und jetzt habe ich neben mir sitzen ein grandioser Hintergrund. Ihr könnt mal schauen, hier vorne wird dann halt auch geschossen im Schützenhaus und wir sind gleich auch noch dran, dürfen dann einmal das Gewehr in die Hand nehmen. Auf jeden Fall habe ich jetzt neben mir sitzen Sebastian Vossack von Transgourmet. Ja, und du bist Produktmanager bei Transgourmet für die Marke Ursprung.
Genau.
Und du wirst liebevoll, wirst du genannt, die treibende Kraft hinter der Marke Ursprung. Ist das so richtig?
Also ich würde natürlich da mal ja sagen, aber es geht natürlich auch um ein ganzes Team im Hintergrund mit den Kollegen und Kolleginnen, mit denen ich zusammenarbeite. Mhm. Aber mein Job ist es, ich habe mich dieser Marke verschrieben, vor 3 Jahren jetzt mittlerweile auch. Und ich versuche einfach die Marke nach vorne zu bekommen, die Kunden abzuholen, den Vertrieb zu beraten. Einfach, dass wir die Marke in die nächsten 10 Jahre bringen können.
Ja, ich finde, es muss auch immer jemand da sein, der dann dieses Feuer aufrechterhält, dass es halt immer so ein bisschen zündelt und die Leute angespornt sind.
Ja, tatsächlich, ich sage es immer gerne so, ich sähe die Samen für die Bäume oder die Pflanzen und das ist immer so meine Bildsprache, die ich immer versuche so ein bisschen zu pflanzen, ganz zarte Pflänzchen und dann kann die langsam wachsen und am Ende des Tages haben wir ein schönes Gericht, ein schönes Produkt, ein schönes Erlebnis im Gasthaus, im Restaurant, wo man auch immer das dann letztendlich isst.
Mhm. Wir haben uns ja heute hier versammelt. Wir sind ja mit einer ganzen Gruppe unterwegs und feiern ja eigentlich auch das Jubiläum, 10 Jahre Geburt, den 10-jährigen Geburtstag von der Marke Transgourmet Ursprung.
Genau.
Und kannst du einmal sagen, was für Werte, was für eine Passion steht dahinter? Warum hat sich da damals jemand überlegt, komm, wir machen das jetzt?
Ja, also Transgourmet hat sich vor 10 Jahren tatsächlich mehr oder weniger ja auch neu gegründet, nach dem Joint Venture mit der Rewe, Großverbraucherservice, wie die Coop dann mit reingekommen ist. Die Marke Ursprung, ohne das Transgourmet davor, gab es schon in Ansätzen. Da hat sich das wirklich aber nur auf Lebensmittel aus Deutschland konzentriert. Und wie die Coop dann übernommen hat, hat die letztendlich gesagt, auch mit ihrem Nachhaltigkeitsanspruch, den sie haben, das passt, das ist gut für uns. Und wir rollen das entsprechend neu aus unter einer Transgourmet-Eigenmarke. Wir machen eine Dachmarkenstrategie daraus und verändern das quasi ein bisschen im Logo. Von der Grundidee ist es die gleiche geblieben und breiten es dann aber auch in Europa aus auf die anderen Länder. Und warum man das gemacht hat, ja, ist relativ einfach. Weil man auch einen Gegenpart dazu schaffen wollte, weil man eine Lücke gesehen hat im Markt für spezielle Produkte, für besondere Produkte, für regionale Produkte. Auch einfach diesen Anspruch, was Storytelling, was Geschichte, was Hintergrundwissen angeht. Und dann wurde die Marke entsprechend umgesetzt, ja. Und da war Deutschland eine der treibenden Kräfte tatsächlich oder auch die Grundidee entsprang aus Deutschland. Mhm. Da hat sich dann auch damals Herr Seipel dafür eingesetzt, unser Vorsitzender der Geschäftsführung. Also von daher hatten wir da auch einen großen Fürsprecher am Anfang. Und so wurde dann die Marke eingeführt. Und jetzt, zack, 10 Jahre später sind wir hier.
Ja. Ich finde, du hast das in einem Podcast, hast du das sehr treffend formuliert. Und zwar hast du gesagt, ja, wir sehen uns so ein bisschen als die Brücke zwischen den Erzeugern, Produzenten und dann schlussendlich dem Gastgeber, der Gastgeberin, dass dann halt diese ganzen Produkte, wo so viel Liebe, so viel Handarbeit und so viel ja, Geschichte und Emotion eigentlich auch drinsteckt, dass das auch den Weg findet zum Gastronomen und dass dieser Weg einfach vereinfacht wird.
Genau, also die Brücke würde ich gar nicht beim Gastgeber zu Ende gehen lassen, sondern die Brücke sollte idealerweise sogar bis zum Tischgast nach draußen gehen. Einfach, dass man weiß, wo kommt das Lebensmittel, wo kommt das Essen, das ich gerade jetzt hier vor mir auf dem Teller habe, wo kommt das eigentlich her? Also je nach Herkunft, wie man aufgewachsen ist, manche wachsen in der Stadt auf, die anderen auf dem Land, weiß man natürlich da einfach ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger, was landwirtschaftliche Produktion angeht. In der Schule ist es leider sehr, sehr wenig Thema. Und dementsprechend ist es dann, wenn man, ich sag mal, ein bisschen erwachsener wird und dann auch mal essen geht, auch so ein bisschen dieses Gefühl wieder zu bekommen, was steckt denn eigentlich dahinter? Mhm. Das haben wir so ein bisschen gesellschaftlich vielleicht verloren. Es ist viel verfügbar, es ist sehr schnell verfügbar, ja. Teilweise innerhalb von 30 Minuten geliefert. Bis es aber produziert ist, bis es gewachsen ist, das dauert deutlich länger als 30 Minuten und da auch einfach wieder dieses Wissen einzupflanzen und auch den Respekt am Ende des Tages vor den Landwirten, vor den Bauern, vor den Jägern, vor wem auch immer. Weil Lebensmittel, sagt das Wort ja eigentlich schon, es geht um Leben. Mhm. Und das ist manchmal in dieser hektischen Zeit dann auch einfach verloren gegangen. Es wird einfach konsumiert, dass man halt irgendwas aufnimmt. Mhm. Aber am Ende des Tages geht es eigentlich um viel mehr.
Ja. Für viele, und ich nehme das bei mir selber manchmal auch wahr, sind viele Produkte im Regal ständig verfügbar in einer riesen Auswahl. Wir hatten das gerade schon mal mit der Silvia, haben wir auch kurz drüber gesprochen. Und ich weiß gar nicht, was ich nehmen soll. Also einmal diese Auswahl, die zu groß ist. Und dann geht natürlich auch die Wertschätzung verloren, wenn ich irgendwo überall einfach greifen kann. Und ich finde bei Wild, das, was wir heute hier machen und das, was wir heute, worüber wir sprechen und zum Thema machen, ist ein ganz tolles Beispiel, weil das ist einfach nicht durchgehend verfügbar. Es gibt irgendwo eine begrenzte Verfügbarkeit. Ich kann es einfach nicht so richtig planen. Und wenn es halt nicht da ist, dann ist es nicht da.
Genau, also das ist ja auch irgendwo ein Teil der Identität dieser Marke. Wir betreiben ein extremes Single-Sourcing, wie man im neudeutschen Sprachgebrauch so sagt. Also wir gehen wirklich auf den Acker, auf den Landwirt und versuchen dort die Produkte herzubekommen. Und wenn aus irgendwelchen Gründen es Probleme gibt, wir hatten schon Blizzards, wir hatten schon Hagelstürme auf den Feldern, dann können wir nicht einfach von heute auf morgen irgendwo anders da anrufen und sagen, wir brauchen mal, das funktioniert nicht. So ist die Marke nicht aufgebaut, so sind die Produkte nicht aufgebaut. Das ist in unserem Geschäft eigentlich ein Nachteil, aber gleichzeitig für diese Marke und wie wir sie aufgebaut haben, auch ein Vorteil, weil wir sehr offen und ehrlich damit umgehen und proaktiv informieren müssen, anders geht es einfach nicht, und den Kunden auch einfach erklären müssen, warum, wieso, weshalb, dann ist es manchmal trotzdem ärgerlich, natürlich, das kann ich auch vollkommen verstehen, aber was im Hintergrund alles passieren muss, dass am Ende des Tages x Kilo auf dem LKW liegen und zu mir in die Gaststätte kommen oder ins Restaurant, dann muss schon einiges passieren und da auch wieder dieses Bewusstsein so ein bisschen schaffen, auf beiden Seiten oder auf allen Seiten, entlang der ganzen Kette, vom Landwirt über den Händler, über den Gastronomen, den Koch bis hin zum Gast, dass das auch wirklich einfach, es geht viel um Respekt und Wertschätzung am Ende des Tages.
Ja. Ich finde sogar das wichtigste Glied in dieser Kette ist der Gast, weil der ist dann am Ende des Tages derjenige, der irgendwo was fordert. Und wenn er es nicht kriegt, übt er Druck aus. Und wenn der später verstanden hat, du hast ein schönes Beispiel genannt, wo es dann um Wildlachs gegangen ist, wo dann irgendwo ein Blizzard drüber gezogen ist.
Ja, unser Lachs aus Island, genau tatsächlich. Island war das. Da hatten wir, das war erst vor 2 Jahren war das, glaube ich. Ich meine, wer schon mal auf Island war, der weiß, wie es dort oben ausschaut oder ausschauen kann, gerade in den Wintermonaten oder in den Schneemonaten. Und wenn da Blizzards über die Insel hinwegfegen oder Sturmböen, Winde und so weiter und so fort, dann passiert da einfach nichts. Es werden keine Schiffe rausfahren, die Menschen möchten sich ja nicht in Lebensgefahr begeben. Mhm. So wertvoll ist es dann am Ende doch auch nicht. Aber wir haben keinen Ersatz. Ja. Da geht keine Ware weg und dann haben wir keine Ware. Und dann ist das so. Das ist unglücklich und schade, passiert aber manchmal. Und dann müssen wir 1-2 Wochen warten und dann geht es eigentlich normalerweise wieder. Ja.
Aber ich meine, wenn der Gast dann am Ende des Tages versteht, okay, da ist was passiert, das kann niemand beeinflussen und deswegen nehme ich jetzt nicht den Lachs, sondern dann nehme ich das andere. Das ist für mich völlig fein. Und wenn das irgendwann erreicht ist oder wenn dann mal gesagt wird, das Gericht ist leider aus oder das ist nicht verfügbar und dann halt wirklich ein Verständnis da ist für diese ganze Geschichte, dann befinden wir uns, glaube ich, auf einem besseren Weg.
Ja, definitiv. Also man kann das ja auch einsetzen, diese Thematik, finde ich. Oder sollte man sie auch entsprechend einsetzen. Verknappung schafft auch Nachfrage. Wenn nicht alles immer 100%ig verfügbar ist, sondern wenn es so eine Art limitierte Auflage, Tagesempfehlung, Tageskarte, dann gibt es einfach nur x Portionen und wenn die weg sind, sind die weg. Mhm. Und das schafft ja auch so ein bisschen, das würde ich eigentlich schon gerne haben. Und da muss ich das nächste Mal halt ein bisschen früher dran sein. Also das ist ja auch so ein Thema. Das müssen dann natürlich unsere Kunden entsprechend umsetzen. Das können wir nicht tun. Wir versuchen natürlich, die Warenverfügbarkeit hochzuhalten. Aber manche Sachen funktionieren einfach nicht. Das geht nicht. Das ist saisonal. Mhm. Wir können das Wetter nicht beeinflussen. Wir können die Natur nicht beeinflussen. Jetzt gerade unser neuestes Produkt, was wir jetzt vor 4-5 Wochen aufgeschaltet haben, der arktische Saibling aus Island. 3 Kilometer nebendran ist der Vulkan in Grindavík ausgebrochen, der 800 Jahre stillgelegen hat. Wir haben teilweise noch Scherzchen darüber gemacht. Aber dann war es Realität. Und dann steht man auf einmal da und denkt sich, da haben 3000 Menschen ihre Häuser verloren. Das ist eine Geisterstadt. Sie arbeiten trotzdem weiter. Island ist schon auch ein sehr spezielles Völkchen. Das ist sehr, sehr, sehr spannend und sehr, sehr schön mitzuerleben. Aber sowas kann passieren. Ja. In Deutschland jetzt vielleicht weniger. Mhm. Aber da können Hagelstürme kommen, es können Unwetter kommen, es können Schlammlawinen kommen, es kann was auch immer passieren. Ja. Und es ist nicht austauschbar, es ist nicht anonym. Und das ist halt das Gute an der Marke, weil man es nicht einfach 1:1 so einfach ersetzen kann. Das geht nicht.
Ja, was sind so deine Erkenntnisse nach 10 Jahren Transgourmet-Ursprung?
Ganz kurz zusammengefasst, es ist eine sehr schwierige Marke, sie ist sehr aufwendig, sie ist sehr erklärungsbedürftig, sie ist nicht einfach. Für mich persönlich mit die schönsten Produkte, die wir im Sortiment haben. Mhm. Für mich ist Ursprung Farm to Fork praktisch umgesetzt, nicht nur in irgendeiner Blase dahergelabert, sondern wirklich handfest, wirtschaftlich, sinnvoll, ordentlich aufgebaut und auch zukunftsfähig. Weil das ist ein ganz, ganz großer und wichtiger Teil von nachhaltigen Themen. Finde ich persönlich einfach auch eine wirtschaftliche Nachhaltigkeit. Es bringt mir nichts, das allerschönste Produkt zu haben und kein Mensch kauft es. Mhm. Ich muss da realistisch dabei sein.
Und wo geht die Reise dann die nächsten Jahre hin? Wo ist Ursprung in 10 Jahren?
Also Ursprung jetzt gerade mit der Neueinführung von Transgourmet Natura, unserer Bio-Eigenmarke, die wir vor 3 Jahren da eingeführt haben, bedienen wir auch nochmal einen anderen Feld und unterstützen da die politische Trendwende, was die Ernährung angeht. Ursprung wird sich weiter in Regionalthemen spezialisieren in meinen Augen. Also wir haben jetzt die ersten Produkte mit Regionalsiegel, Bio-Baden-Württemberg-Ware zum Beispiel. Da gibt es ja auch in ganz Deutschland noch andere Siegel und das ist so ein bisschen die Nische, wo Transgummi-Ursprung auch noch wachsen kann. Wir haben ein Sortiment, das jetzt kein Vollsortiment ist unter Ursprung. Wir haben da mit Sicherheit noch ein paar Lücken, die wir so stopfen können. Aber das geht auch nicht von heute auf morgen. Also im Hintergrund passiert schon ganz schön viel, bis am Ende des Tages mal so ein Ursprungsprodukt dann auf dem Markt ist.
Aber jetzt mittlerweile sind, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, sind es 26 Produzenten ungefähr und über 300 Produkte, die über Ursprung angeboten werden.
Ja, tatsächlich sogar noch ein paar mehr. 26 Produzenten haben wir allein in Deutschland sitzen. Mhm. Wir haben noch ein paar außerhalb von Deutschland sitzen. Insgesamt haben wir so um die, wir nennen die Metaprodukte, 35 Metaproduzenten insgesamt mit ungefähr diesen 350 Produkten, die halt saisonal abhängig sind. Also das kleinste oder kürzeste Produkt, was ich habe, das habe ich 2 Wochen im Jahr verfügbar. Das ist die Mecklenburger Waldlandpute. Die gibt es nur 2 Wochen im Jahr. Mhm. Das ist eine ganz spezielle Zucht und Aufzucht. Andere Produkte gibt es ganzjährig. So, und das ist dann eine ganz schöne Mischung. Aber da können wir auf jeden Fall noch weiter ausbauen. Also das ist auch so ein Thema. Nachhaltigkeit ist nie zu Ende. Wir können immer besser werden. Wir können bessere Verpackungsmaterialien einsetzen. Wir können andere Gebinde, andere Produkte auf den Markt bringen. Ja, also da ist nie ein Ende zu finden. Es gibt für mich keine Perfektion. Außer in der Natur. Mhm. Also das heißt, man hat immer irgendwas zu tun.
Ich danke dir, Sebastian. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Sehr gerne.
Und jetzt freue ich mich auf den Rest des Abends mit dir.
Ja, ich glaube, gleich gibt's was zu essen.
Alles klar. Danke dir.
Ciao.
Ja, meine Lieben, wir sind im Schützenhaus und wir werden heute bekocht. Wir kriegen, ich sehe es gerade tatsächlich zum ersten Mal. Ich habe es die ganze Zeit nur gerochen. Das roch nicht nur großartig, sondern es sieht auch großartig aus. Ich freue mich und wir werden bekocht von Thilo. Thilo ist Brand Ambassador bei Transgourmet.
Genau.
Habe ich richtig gesagt?
Ja.
Und ja, was hast du denn heute für uns kredenzt?
Ja, wir machen natürlich ein wildes Menü. Wir sind ja quasi hier im Paradies vom Wildfleisch in der Hohenlohe. Vorspeise ist ein Rehlolli aus heimischer Jagd, sage ich dazu. Und es wird dann auf ein Glas gelegt, in der wir eine Wildkräuterschaumsuppe servieren mit so einem Parmesanschaum. Vorspeise. Hauptgang ist Duett vom Wildschwein. Wir machen rosa gegrillten Wildschweinrücken und ein Wildschweinragout. Dazu gibt es ein bisschen saisonales Gemüse. Ich habe eine Makärkartoffel und es gibt Pastinakenpüree aus Ursprungspastinaken. Und das hier ist dann ein bisschen langweiliger. Das ist so eine Quark- oder Topfencreme, sag ich mal, mit Mangokuli und Bärenobst. Wildbärenobst, damit wir das mit dem Wild rund machen.
Wildbärenobst.
Ja, genau.
Großartig. Und das ist dann ja eigentlich ein grundsätzliches, absolutes Ursprungsgericht, ne?
Absolut.
Und alles, was wir hier heute gesehen haben, also den Wildschweinrücken habe ich vorhin gesehen, das Hackfleisch haben wir auch aus der Metzgerei geholt.
Genau.
Und den Rest haben wir von Transgourmet gekriegt.
Absolut, genau so ist es.
Okay. Ja. Ich mache gleich noch ein paar Fotos, dann könnt ihr euch ein Bild davon machen. Danke dir, Thilo, ich freue mich und dann bis später.
Guten Appetit.
Danke dir. So, meine Lieben, wir sind noch im Schützenhaus und gleich werden wir dort von Thilo lecker versorgt. Der hat ganz viele tolle, leckere Sachen für uns gekocht. Und jetzt habe ich gerade neben mir sitzen Horst Beck.
Genau, richtig.
Geschäftsführer von Firma Beck. Sollte eigentlich jeder kennen. Ja. Ich habe vor 14 Jahren habe ich deine Spanferkel gekauft. Und das war immer ein Riesenrenner bei uns im Bistro.
Ja, also da kennt man uns hauptsächlich davon her, vom Spanferkel. Da sind wir eigentlich groß dabei. Ja. Und heute kommen wir ja zusammen, um das Wild euch und dir näher zu bringen.
Genau, genau. Man kann festhalten, das ist grundsätzlich der modernste Ferkelschlachthof der Welt und jetzt seit 1967 in zweiter Generation. Mhm. Und dazu gehört, wir haben heute viel erfahren, dazu gehört halt nicht nur die Metzgerei, sondern auch eine eigene Distille.
Ja.
Eine eigene Distille ist mit dabei. Mhm. Das hat heute Morgen richtig Spaß gemacht, sich um 10 vor 10 schon den ersten Williams zu gönnen. Das war großartig. Und ja, und das Landhotel gehört auch noch mit dazu.
Ja, genau. Mhm.
Und jetzt würde ich gerne mit dir über das Thema Wild sprechen. Mhm. Und wir haben heute gelernt, dass zum Jagen selbst, dass da noch viel, viel mehr zugehört. Also nicht nur, ich setze mich irgendwo hin, drücke auf den Abzug und fertig, sondern was passiert davor, was passiert danach? Was ist so der ganze Jagdprozess? Was steckt da alles drin?
Ja, Na gut, die Jagd beginnt immer zum 1.4. des Jahres, das neue Jagdjahr. Und es läuft dann wieder bis zum Ende des Ende März. Und wie gesagt, in der Jagd gibt es viel zu tun. Man muss von dem her das Wild auch versorgen im Winter. Man legt Futterplätze an, wo das Wild dann essen kann, wenn der Schnee hoch liegt, dass es was findet. Man baut Äcker an, Wildäcker, wo das Rehwild, wo das Wildschwein, wo das Wild richtige Äsung findet. Äsung heißt, das ist das Essen, das Fressen für das Wild. Mhm. Also so sind spezielle Pflanzen drin, wo die schon nicht finden oder schwer finden durch die vielen Monokulturen, was wir haben. Also nur Mais, nur Weizen, das ist ja alles nicht so der Bringer für das Rehwild, sondern die wollen auch verschiedene Wildkräuter haben. Und solche Äcker legen wir an, da geben wir viel Geld aus dafür. Wir pachten das Land vom Bauern und sehen dann die Pflanzen ein. Und es ist ja nicht nur so, dass es dann die Pflanzen, die fangen dann zu blühen an. Das ist eine schöne Blühwiese dann von dem her, wenn die Passanten dann spazieren gehen. Die finden es immer sehr interessant. Und wird auch vom Land her unterstützt. Den Samen für die Wildäcker, den bekommen wir. Wir müssen eigentlich den dann ausbringen und den Stück Acker pachten vom Bauern. Das gehört auch dazu. Gut, dann gehört handwerkliches Geschick dazu, einen Hochsitz zu bauen auf 3, 4, 5 Meter Höhe. Das muss man auch können.
Dass
das Ding auch hält.
Da kommt keine Baufirma und stellt dann den Hochsitz ein, das macht ihr selber. Das
musst du selbst machen, genau. Okay. Ja, da musst du halt dann hochsteigen und dann du bist einen Tag beschäftigt an der Natur, in der frischen Luft. Und dann,
das passiert nur nachts, ne?
Nee.
Gejagt wird nur nachts?
Der Hochsitz bauen, das machst du dann tagsüber. Hm. Wir reden gerade von, was wir über das ganze Jahr machen. Hm. Also von dem her, wir haben eigentlich von der Wildeinrichtung über den Wildacker fürs Wild, über den Hochsitzbau, über die jagdliche Einrichtung auch zu Hause, wo man haben muss. Man muss einen Wildkühlschrank haben, man muss einen sauberen Raum haben, man muss Händedesinfektionsbecken haben, man muss Waschbecken haben. Das kann man nicht einfach so machen, dass man sagt, gut, ich habe ein Wild, nehme ich mit nach Hause und dann hänge ich es mir mal in die Garage rein. Mhm. Das funktioniert nicht.
Mhm. Wir haben gerade alle von Matthias einen ganz tollen Vortrag gehört und da hat er erzählt, dass es Tieren in einem Wald, wo gejagt wird, also wo das Jagdrecht gilt, dass die es besser haben als in einem Naturschutzgebiet, in der Regel. Weil dort werden sie gefüttert, die werden ja gepflegt, also man umsorgt sich ja um die Tiere. Und das fand ich halt richtig interessant, dass es den Tieren eigentlich besser geht, dass man sich viel besser um sie kümmert als in so einem Naturschutzreservoir.
Gut, das Naturschutzreservat, das verbietet ja eigentlich alles. Da wird jeglichen Eingriff wird da verboten oder wird da untersagt. Und ja, das ist dann schon so, da ist das Wild auf sich allein gestellt.
Mhm. Ja. Und wie erkennt man, das fand ich gerade auch spannend in dem Vortrag, ich kriege die ganzen Fachbegriffe nicht mehr auf die Kette, aber da war das Wildschweinweibchen, was ansagt, wann die Paarungszeit ist.
Ja, genau.
Und wenn das Wildschweinweibchen nicht mehr da ist, dann bricht Chaos aus und dann ist das ganze Jahr über Chaos in der Paarungszeit. Und ich habe es so verstanden von Matthias, dass er gesagt hat, dann ist einfach das ganze Jahr über Paarungszeit, wenn dieses Wildschweinweibchen den Ton nicht angibt.
Nicht angibt, ja.
Und wie erkenne ich, dass ich dieses Wildschweinweibchen am besten nicht schieße, weil sonst Chaos ausbricht?
Wie erkenne ich das? Das ist eine gute Frage. Also es ist auf jeden Fall das Größte in der Rotte, das größte Schwein ist die Leitbache. Da kann man mal davon ausgehen.
Leitbache war es.
Leitbache ja, heißt das. Genau, ist die Leitbache. Und da muss man dann schon aufpassen. Und wenn man die Rotte dann beobachtet, das hat man dann schon schnell raus, wer eigentlich da die Chefin ist davon. Mhm. Ja. Ich habe es selber mal erlebt. Ich war auf dem Hochsitz. Dann kam eine Rotte Wildschweine. Und eine hat man schon gemerkt. Und dann kam ein Keiler dazu, der ist einfach dazugekommen. Und die ist dann auf den Keiler los und hat den verjagt. Und hat gesagt, hier ist noch im Moment keine, wie hast du gesagt, Paarungszeit. Mhm. Wir sagen Rauschzeit dazu.
Rauschzeit, stimmt.
Genau. Ja. Und hat den Keiler verjagt und hat dann hier die Natur walten lassen. Hat dann gesagt, nein, jetzt ist noch keine Rauschzeit, bleib du mal fern. Mhm. weil es uns gibt, das ganze Jahr ist Chaos.
Chaos. Okay, das habe ich nämlich auch heute gelernt und das war für mich so ein Aha-Moment. Ganz, ganz früher, da gab es ja dann in den Wäldern, gab es ja dann nochmal Tiere, die das dann reglementiert haben. Die gab es dann irgendwann nicht mehr, dann gab es uns
genau,
als Menschen und dann müssen wir an diese Stelle treten, damit dieses ganze Gleichgewicht gewahrt wird und nicht, wie du sagst, dann aus diesen Rehen eine Rehüberpopulation wird und wir das alles nicht mehr managen können. Ja.
Also die natürlichen Prädatoren heißt das, die sind ja in Deutschland nicht mehr da. Hm. Der Wolf, der kommt jetzt etwas zurück, wobei das das ist ein Irrglaube von denjenigen, dass das Wild sich dann selber regulieren kann, weil der Wolf, der greift dann halt dann auch nicht die Rehe an, weil er die gar nicht bekommt von der Geschwindigkeit her oder von der Hetze her, sondern er geht halt auf die Schafe los und auf das Farmwild, was dann draußen lebt und richtet das schlimm zu. Darum haben wir keine lebenden Prädatoren mehr. Der Fuchs kann kein Reh, kein großes Reh jagen, das geht nicht. Und sonst, Löwe haben wir keinen. Mhm. Außer in Berlin, schon mal einen ausgebüxt.
Okay.
Wo dann kein Level war.
Ja, ich hab's gelesen.
Ja.
Aber dafür, dass das jetzt so ist, sind wir Menschen natürlich auch selber verantwortlich. Wir haben diese Situation so erzeugt. Wir müssen jetzt an diese Stelle treten und das ist aus meiner Ansicht, tut ihr das in der Jagd, bei der Jagd und reglementiert das alles. Dann möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken.
Ja.
Für deine Zeit, für deine Worte und freue mich jetzt gleich auf ein leckeres Bierchen mit dir.
Okay.
Hab Dankeschön. Gemacht.
Ja. Dankeschön.
Kein Gast möchte Fleisch von einem Tier, welches aus der Massentierhaltung stammt. Kein Gast möchte Fisch, der Plastik enthält oder aus einem überfischten Gewässer geholt wurde. Wir alle wollen gute Qualität und wir alle wollen wissen, was wir essen. Regionalität gibt Sicherheit und Transparenz und hinterlässt einen weitaus geringeren CO2-Fußabdruck. Die Brücke dazu bildet Transgourmet Ursprung. Transgourmet Ursprung bietet mehr als 300 Produkte von 26 Produzenten, die auch vor Ort besucht werden können. Denn in guten Lebensmitteln steckt immer auch eine Passion und eine Geschichte, die erlebt werden will. Das Lebensmittel und der Erzeuger stehen im Mittelpunkt und wir müssen die notwendigen Ressourcen zur Verfügung stellen, damit die Erzeuger die entsprechenden Rahmenbedingungen schaffen können. Transgourmet Ursprung ist die Marke für kulinarische Nachhaltigkeit. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, dann findest du in den Shownotes den Link direkt zur Website. Oder schau doch einfach mal auf den Social-Media-Kanälen vorbei. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlasse gerne eine gute Bewertung oder schreib uns einfach, wenn du Fragen hast. Danke fürs Zuhören und hoffentlich bis bald.